Es gibt so Seiten, die zeigen, wie viele Angriffe gibt es gerade auf Krankenhäuser, Polizeistationen und so weiter. Da dachte ich, na, es werden im Jahr, weiß ich nicht, ein paar hundert sein. Das sind am Tag ein paar tausend.
Recht interessant live. Die Salongespräche. Von und mit Stefanie Bayrich.
Aufnahme läuft. Nee, das bin ich immer, Ines, ne? Sagst du das? Bin ich das? Egal. Wir haben einen Countdown. Die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu den Salongesprächen mit Florian Schwieker. Ich stell dich kurz Florian. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht brauche. Florian sammelt Spiegel-Bestseller-Sticker mit jedem Buch, das er mit Co-Autor Dr. Michael Zokos auf den Markt wirft. Dass dabei ab und zu KI unter Verdacht steht, der Täter zu sein, ist gar nicht so verwunderlich. Denn Florian hat quasi einen Zweitjob. Er arbeitet für die Firma Corti Healthcare, eine dänische Firma, die sich auf KI im Gesundheitswesen spezialisiert hat. Und ich habe natürlich die Bücher gelesen von Florian. Eines davon passt hervorragend zu diesem Panel heute. Und ich habe mich dabei gefragt, wie rum läuft das Ganze bei Florian? Ist das Buch, die Geschichte im Buch komplett fiktiv oder ist es eher so eine Art Verarbeitung des Arbeitsalltags in Sachen KI? Oder hat er sich diese Geschichte ausgedacht und lässt vielleicht ethische Fragen in seinen Joballtag rund um Medical AI einfließen? Sehr viele spannende Fragen, sehr viel Gesprächsstoff. Und ich frage mich natürlich, wie zum Henker schreibt man zu zweit einen Roman? Also ich habe sehr viele Fragen, lieber Florian. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und Zeit und Lust hast, ein bisschen mit mir zu plaudern.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Wunderschöne Runde und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich spoiler jetzt nicht wirklich zur Geschichte, aber so ein bisschen zu deiner Art zu schreiben. Also ich habe mehrere Bücher gelesen und ich war schon der Meinung, hey, da merkt man aber, dass jemand schreibt, der Strafverteidiger ist, jemand vom Fach. Und ich habe mir wirklich einen Spaß draus gemacht, weil ich wusste ja, ihr schreibt das zusammen. Ich habe bei jedem Kapitel, zum Teil wird es sogar notiert, drauf getippt, hast du es geschrieben oder hast du Zokos geschrieben? Bei manchen Kapiteln überschneidet sich nämlich, ist völlig klar, Strafverteidiger, dein Kapitel, Rechtsmediziner. Zokos Kapitel. Aber es gibt ja Kapitel, da überschneidet sich das Ganze. Und ich finde, auch da will ich nicht zu viel spoilern, es gibt eindeutige Anzeichen dafür, dass es ein Strafverteidiger ist mit viel Berufserfahrung. Gibt so ein paar kleine Merkposten. Der ein oder andere kann das vielleicht nachher selber verifizieren. Jetzt frage ich mich, wie teilt man das überhaupt auf? Wie kann man zu zweit ein Buch schreiben? Ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Weil ein Roman folgt ja gewissen Gesetzmäßigkeiten.
Ja, absolut. Gute Frage. Und dazu muss man wahrscheinlich erklären, wie Michael und ich uns getroffen haben. Das war bei einem Mittagessen und wir haben uns gleich gut verstanden. Wir sind beide in Kiel geboren. Das war eine Gemeinsamkeit, die wir hier in Berlin festgestellt haben. Und das andere war, dass er natürlich als Rechtsmediziner und ich als Strafverteidiger ein bisschen in der gleichen Branche arbeiten. Und Michael hatte schon eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, auch Krimis, am Anfang Sachbücher über Rechtsmedizin, die ich wirklich gerne gelesen habe. Und ich hatte vorher zwei Thriller geschrieben und die hatte er auch gelesen, die haben ihm auch gefallen und wir haben einen sehr ähnlichen Stil und eine sehr ähnliche Herangehensweise. Kurze Rede, langer Sinn. Michael hat gesagt, hey Florian, was hältst du davon, wenn wir einfach mal zusammen ein Buch schreiben? Du ehemaliger Strafverteidiger, ich Rechtsmediziner, könnte doch spannend werden. Habe ich gedacht, das ist eine große Ehre, ich fand seine Bücher toll, er ist ein super lieber Kerl. Und habe ich gesagt, ja, das machen wir. Und dann denkt er kurz nach, legt seinen Kopf zurück und sagt, in 3 Jahren habe ich Zeit. Und dann meine ich in 3 Jahren, er so, ja, er hat ziemlich viel zu tun, er hat ein paar offene Fälle, dann schreibt er noch ein anderes Buch, dann geht er auf eine Tour, aber in 3 Jahren meldet er sich. Das Essen war vorbei, ich dachte, das war super witzig, das wird niemals passieren und tatsächlich auf den Tag genau 3 Jahre später klingelt mein Handy und er so, ja, hi, ja, Florian, hier ist Michael, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst, wollen wir jetzt ein Buch schreiben?
Okay.
Und dann habe ich gesagt, ja klar, cool, warum nicht? Und dann meinte er, wir treffen uns wieder zum Mittagessen. Das war letztes Mal auch nett. Und zwar morgen um 12 Uhr geht's da bei dir im Delfin. Das ist in der Nähe vom Rechtsmedizinischen Institut. Mach ich, ja klar, lass uns das machen. Und dann haben wir uns innerhalb von einer halben Stunde tatsächlich den Plot für die siebte Zeugin ausgedacht. Und das fing damit an, dass er sagte, ich habe eine total geile Idee. Ich sage, okay, wie ist die Idee? Er meinte, eine super Idee für einen Plot. Ich war gestern, war ich beim Bäcker und da stand ein Polizist vor der Tür. Mach ich, oh, das ist cool, wie geht's weiter?
Mega spannend.
Ja, super. Und ich frage, genau, ich dachte auch, wo kommt die Spannung? Ich sage, super, es hört sich geil an, wie geht's weiter? Und er sagt, ich habe absolut keine Ahnung. Und dann haben wir uns innerhalb von einer halben Stunde die Geschichte ausgedacht. Und dann habe ich angefangen, zwei Seiten zu schreiben, am gleichen Tag noch, und hat die rübergeschickt. Meinte, was hältst du davon? Meinte, oh, ist geil, ich habe eine Idee, wie wir weiterschreiben können. Und so sind wir tatsächlich dazu gekommen. Er hat dann tatsächlich die rechtsmedizinischen Kapitel geschrieben. Ich habe die geschrieben, wo es mehr um die Strafverteidigung ging. Dann gab es immer die dazwischen und die haben wir, wer gerade im Schreibfluss war. Und wir haben uns das hin und her geschickt und jeweils der andere hat die Kapitel des einen überarbeitet. Ja.
Finde ich ja super spannend, weil ich bilde mir ein, dass im ersten Patient viel mehr Kapitel auf deine Kappe gehen. Ist das so?
Ja, das stimmt. Das liegt ein bisschen, hast du messerscharf beobachtet, aber mich würde mal interessieren, welche du mir und welche du ihm zuordnest. Das liegt
es, es steht bei vielen drüber.
Da müssen wir uns nachher in der Pause unbedingt mal anschauen. Das hat ein bisschen mit dem Thema zu tun, weil der erste Patient, das hast du einleitend gesagt, handelt auch von KI in der Medizin. Das ist mein Zweitjob sozusagen oder mein Erstjob. Und da haben wir lange drüber gesprochen, ob wir das Buch überhaupt schreiben wollen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist klar, dass ich in diesem Buch ein bisschen mehr schreibe. Er hat in anderen Büchern dann einen längeren Part übernommen. Und deshalb hast du vollkommen recht, da ist mehr von mir drin.
Weißt du, woran ich es festmache? Klar, natürlich auch an den Szenen, ne? Es ist Rocco oder Yama. Ich bilde mir ein, entdeckt zu haben, dass du ein bisschen anders schreibst.
Ja.
Ich finde, du schreibst, also vielleicht liege ich auch falsch, wir werden es vielleicht noch herausfinden. Ja. Ich finde, du schreibst ein bisschen ausladender, blumiger. Da ist mehr, sind mehr Details.
Ja.
Das macht Zirkus nicht, meine ich.
Ich glaube,
wir
da hast du recht.
Und wir werden es nachher,
sehen.
Verifizieren. Was ich auch sehr schön fand, du hattest mir die Geschichte schon erzählt, ich weiß nicht mehr, ob es Mittagessen oder Kaffee war. Ich hatte ja cineastisch ein ganz anderes Bild vor Augen. Ein Rechtsmediziner, ein Strafverteidiger. Ich hatte irgendwie so einen zugequalmten Raum, zerknüllte Notizzettel, leere Whiskyflasche. Nee, halbe Stunde beim Mittagessen. Was ich auch unbedingt noch fragen wollte, mag es sein, dass du in deinen Büchern Grüße versteckst? Ich habe nämlich immer wieder zwei Namen, entweder immer als Vorname oder als Nachname.
Ja.
In vielen Varianten, bei verschiedenen Personen, also immer Estrada und Pox.
Ja, das ist witzig.
Hey, also, Treffer versenkt oder nicht?
Treffer 100% versenkt. Mein lieber Freund Patrick Estrada Pox. Wir haben uns in der Schule kennengelernt, in der 7. Klasse, sind beste Freunde tatsächlich. Auch es gibt noch einen anderen Rau, den wirst du auch finden. So ein Dreigestirn. Wir haben alle drei Jura studiert. Und ich habe mit meinem, ich sage jetzt nicht mit welchem, weil es ein bisschen kompromittierend. Mit einem von den beiden habe ich auch direkt nach der Schule zusammen in einer WG gewohnt, Lichterfelde. Wir haben ja an der FU studiert in Berlin und sind nach zwei Jahren dann, hat uns der Eigentümer nahegelegt, ob wir nicht vielleicht ausziehen wollen. Ja. Und so haben wir uns unser Leben lang, wir haben wohl viel gefeiert und es war ab und zu ganz laut. Wir waren per Du mit den Örtlichen, das war eigentlich ganz toll. Polizei, Kontaktbereichsbeamten, die dann ab und zu auch einmal gerne die Boxen eingesammelt haben, wenn die gesagt haben, so Jungs, jetzt war es zu laut, ihr könnt ihr euch morgen wieder auf dem Revier abholen. Das ging damals noch, es war eigentlich ein ganz nettes Verhältnis. Wir fanden das zumindest. Genau, da mussten wir ausziehen. Und das Tolle ist als Autor, das habe ich erst so beim zweiten Buch kennengelernt, dass ich ja Leute, die ich total gerne mag, in den Büchern mit positiven Charakteren einfach einbauen kann vom Namen her. Manchmal sind die auch so ein bisschen verdreht oder Anagramme. Und aber auch Leute, die ich nicht mag, die können ja die Bösen spielen. Das passiert auch.
Ja, aber in einem Buch hatte ich ganz kurz den Vater, Estrada, spielt im Krankenhaus eine Rolle.
Ja.
Und er dachte, nee, kann es nicht sein, glaube ich, weil da bin ich schon drauf gekommen, Estrada Pux. Ja. So, taucht immer wieder auf, finde ich sehr spannend. Weil du sagst, positive Charaktere, mir ist eins aufgefallen, es ist nicht in jedem Buch, du wechselst da ein bisschen, aber in zweien ist es doch sehr deutlich und in einem richtig krass, nämlich erster Patient. Hast du so ein Hühnchen mit der Boulevardpresse zu rupfen, weil du hast in diesem Buch, ich habe es gefeiert, aber du hast so hart abgerechnet mit einer, einem großen Boulevardblatt. Es heißt nicht Bild, aber sagen wir mal so, es war jetzt keine Raketenwissenschaft herauszufinden, welche Zeitung du meinst. Ist da ein bisschen Autobiografisches drin? Also hast du da eine Rechnung offen? Oder ist es einfach der Wunsch, so ein bisschen Haltung zu zeigen?
Eigentlich beides gar nicht so sehr und beides doch ein bisschen. Also ein bisschen eine Rechnung offen, das werden alle die Strafverteidigung machen und ab und zu mal ein größeres Verfahren hatten, auch erlebt haben, dass dann ab und zu was in der Boulevardpresse steht, das ist ganz normal. Das ist auch okay. Ich habe aber nicht nur als Strafverteidiger gearbeitet, sondern ich habe auch sehr viele Künstler betreut. Und da gab es dann manchmal, finde ich, ein zu starkes Eindringen auch ins Privatleben von Mandantinnen und Mandanten von mir. Das fand ich manchmal ein bisschen schäbig und dann dachte ich so, hey, ob man irgendwie so eine Zeitung noch damit einbauen kann. Und ich bin aber auch sehr gut mit zwei Journalisten befreundet. Einer arbeitet tatsächlich auch bei dem Konzern, die auch dieses Blatt betreiben. Und deshalb hatte ich so ein bisschen auch mal Gelegenheit, da so reinzuschnuppern und fand es auch ganz interessant, mal so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen von Schlagzeilen zu geben, der, glaube ich, auch ein gewisses Maß an Wahrheit vielleicht hat.
Unbedingt. Ich fand bei jeder Überschrift, die dann folgte im Storyaufbau, dachte ich immer nur so, ja, Treffer versenkt. Ja. Also wir sind ja als Anwälte so ein bisschen leid geprüft, gerade im letzten und im vorletzten Jahr waren es eher die Migrationsrechtler. Ja. Aber da ging es ja auch richtig krass zur Sache und das habe ich da sehr, sehr wiedergefunden. Ich fand das sehr gut. Wer auch nicht immer gut wegkommt, und da muss ich auch nochmal nachhaken, mal ja, mal nein, aber in einem Buch ganz extrem, Staatsanwaltschaft.
Ist das so?
Ja. Also mal ist es ja ganz okay, mal ist es richtig krass. Auch da fand ich so, na, wollen wir da was aufarbeiten?
Nein.
Ist da ein bisschen was out oder war es einfach nur der Geschichte dienlich?
Es war tatsächlich der Geschichte dienlich. Ich habe muss ich ganz ehrlich sagen, einen sehr großen Respekt vor der Staatsanwaltschaft insgesamt, vor allem aber auch vor der Polizei. Und es hat einen Hintergrund. Als Strafverteidiger würde ich sagen, denkt man so als normaler Bürger oder vielleicht auch als Polizist, dass man auf der anderen Seite steht. Ja, man vertritt und verteidigt die Bösen. Und das ist aber gar nicht der Fall. Ich hatte, da war ich ein Jahr maximal Anwalt, ein sehr guter Freund von mir, dessen bester Freund ist Polizist gewesen. Und der hatte ein Problem. Und zwar ist er nach einer Festnahme, wo es da auch wirklich ein bisschen laut zur Sache ging, ist er dann von dem Festgenommenen angezeigt worden wegen Körperverletzung und hatte auch so ein Verfahren zu laufen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihn vertreten kann. Das habe ich sehr gerne gemacht. Das ging auch sehr, sehr gut aus. Und das hat sich dann bei der Polizei auch so ein bisschen rumgesprochen. Und deshalb habe ich tatsächlich als Strafverteidiger, was erstmal widersinnig erscheint, auch eine Reihe von Polizisten vertreten. Und ich muss sagen, ich habe einen großen Respekt in zweifacher Hinsicht, weil die, jetzt geht es so ein bisschen, aber ja, über Jahrzehnte eine sehr, sehr undankbare Tätigkeit ausgeübt haben, haben in der Bevölkerung ja keinen guten Stand gehabt. Relativ schlecht auch jetzt, wenn man sich das Einkommen anschaut im Verhältnis zu dem Einsatz, den sie bringen. Das fand ich immer ganz cool. So gesehen habe ich ja ein Hühnchen zu rufen. Allerdings, das kennt ja jeder von uns. Ich bin natürlich auch schon mal einer Staatsanwältin oder einem Staatsanwalt über den Weg gelaufen, wo ich dachte, das war jetzt nicht notwendig, entweder anzuklagen oder vielleicht jetzt diese Zeugen ins Beweis zu führen. Und da war ich vielleicht ein bisschen aus dem Fundus geschöpft.
Ja gut, ist ja wechselseitig, ne? Bei der Staatsanwaltschaft oder vielleicht beim einen oder anderen Richter würdest du jetzt hören, ja, Konfliktverteidiger brauche ich jetzt auch nicht unbedingt.
Klar.
Also hast du ja überall. Und das wäre jetzt auch ziemlich ungeschickt gewesen zu sagen, ja, Polizei bin ich gar nicht ein Fan von. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, halbe LKA sitzt heute im Publikum. Nein.
Hatte ich gar nicht gehört.
Nee, aber du hast ja tatsächlich auch mit Polizei und Staatsanwaltschaft viel gesprochen im Zuge der Recherchen.
Ja, total.
Und man fragt sich natürlich schon, und das ist jetzt so zu den Büchern an sich vielleicht vorerst mal die letzte Frage. Ich habe mich schon gefragt, wie viel Schwieger steckt denn im Eberhard?
Ja, also nicht so viel, wie ich mir wünsche, ist natürlich das Zweite, was man so feststellt, nachdem man Freunde und vielleicht jetzt Feinde, will ich nicht sagen, mit den Geschichten einbauen kann, dass der Held, den kann man natürlich überhöhen. Das heißt, Rocco Eberhard ist natürlich schlauer, klüger, hat sein Privatleben besser im Griff und ist natürlich der viel bessere Verteidiger. Aber er hat was sonst so Wesenszüge der Ideen und ich glaube vor allem auch seinen moralischen Kompass oder seine Ansicht betrifft, hat er schon viel von mir. Und das ist bei dem Jammer, den ja Michael sich ausgedacht hat, auch so. Und am Ende ist es ja auch viel einfacher zu schreiben und ich glaube auch für Leserinnen und Leser viel am Ende schöner zu lesen, weil die Sachen sind wahnsinnig nah an der Realität. Also ich würde sagen, unsere Bücher sind zu 80% authentisch. Die Fälle hat es alle so oder so ähnlich gegeben, tatsächlich in den Büchern. Und auch Gespräche mit Mandanten oder auch Szenen vor Gericht oder Zeugenvernehmung haben einen sehr, sehr hohen Wahrheitsgehalt. Und da habe ich natürlich auch wieder aus meiner Person geschafft, weil ich viele Sachen erleben durfte.
Ja, ich finde, das merkt man auch. Und das war einer so der Punkte, wo ich gesagt habe, ja, da merkt man, das schreibt jemand vom Fach. Auch wie du Abläufe in der Kanzlei beschreibst oder vor Gericht, da merkt man das schon ein bisschen. Und jetzt möchte ich zu deinem zweiten Beruf kommen, der ja da auch ganz, ganz große Rolle spielt, nämlich bei Corti. Also anders als im Buch ist es ein dänisches Unternehmen,
nicht ein schwedisches
Unternehmen. Aber ein schwedisches Unternehmen spielt da ja auch eine Rolle. Und ich habe mich gefragt, wie nah ist das, was du in dem Buch beschreibst, was diese Medical AI in dem Buch kann, wie nah ist das an der Realität? Vielleicht kannst du mir so ein bisschen erklären, was sie im Buch kann, was ihr macht.
Klar.
Und wie nah sind wir da dran?
Genau, also das Buch habe ich deshalb mit Michael mir überlegt, weil künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen ja auch in der Juristerei immer eine wichtigere Rolle übernehmen. Und in der Medizin ist es wahrscheinlich noch notwendiger als in der Juristerei, weil wir einen extremen Mangel an Fachkräften haben. Das fängt in der Pflege an und zieht sich auch dann natürlich bis zu den Ärztinnen und Ärzten durch. Und die haben einen sehr hohen administrativen Aufwand auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein sehr großes Qualitätsproblem. Und das Qualitätsproblem liegt gar nicht so sehr daran, dass die alle schlecht sind, sondern die haben immer weniger Zeit für Patienten und haben dadurch auch weniger Möglichkeiten, alles genau abzutesten und abzuleuchten. Und beides kann KI natürlich gut unterstützen. Und in dem Buch geht es darum, dass KI hilft, einen Fall zu beurteilen und dann einen Operationsplan mitzugestalten. Der muss natürlich am Ende noch von dem Operateur abgesegnet werden. Da habe ich auch sehr viel mit einem Gefäßchirurgen drüber gesprochen, wie sowas abläuft. Also die KI-Technologie setzen die tatsächlich nicht ein, aber wo die Hilfe und Unterstützung brauchen und wie es dann im OP, da spoilere ich nicht viel, da stirbt tatsächlich jemand sehr schnell aus den Ufern gerät mit rein. Das heißt, das ist schon sehr realistisch, was da geschildert wird, was wir selber machen. Und KI kann wahnsinnig viel helfen, wenn es geht, administrative Arbeit abzunehmen, weil es kennt ja jeder Jurist, wir haben ja immer viel diktiert. Das wurde dann früher von Bändern abgetippt und dann irgendwann kam Spracherkennung dazu. Jetzt ist es häufig so eine Mischung aus beiden.
Hat's ja auch die Finger mit im Spiel.
Total.
Ja.
Das stimmt, so bin ich ja auch in die Software reingerutscht. Und da kann KI mittlerweile noch ein bisschen besser machen. Die kann einfach in Gespräche reinhören. Das heißt, wenn ich als Arzt mit einem Patienten spreche, hört die KI rein und schreibt hinterher einfach die notwendigen medizinischen Dokumentationen. Und das nimmt aber bei den Medizinern 35-50% der Zeit in Anspruch. Das heißt, wir können die Zahl der Patienten, die betreut werden, dadurch einfach reduzieren. Und das Zweite, und das war der totale Kicker, das hätte ich nicht gedacht, das habe ich bei Corti gelernt. Eine der erfolgreichsten Krankenhäuser auf der Welt, wenn es darum geht, hervorragende Ergebnisse zu produzieren, ist die Mayo Clinic in Amerika. Die können das deshalb so gut machen, weil die extrem viel Geld bekommen und deshalb auch sehr viel forschen dürfen. Und die haben eine Forschung 2016 gemacht, und zwar mit ihren eigenen Ärzten und Aussagen. Und die haben festgestellt, dass eine Zweitmeinung eines Mayo Clinic Arztes zu 88% von der Erstmeinung eines Mayo Clinic Arztes abweicht. Das heißt, wenn die Besten der Besten bei der Beurteilung des gleichen Falles zu 88% eine unterschiedliche Ansicht haben, und die Ansicht kann von, du hast was vergessen, wir müssen noch was hinzufügen, oder du hast einen kleinen Fehler gemacht, den müssen wir korrigieren, bis zu, ich bin ganz anderer Meinung, reichen, aber es sind 88%. Und
das ist nicht wirklich geil, oder?
Das ist crazy, oder?
Ja, vor allem, wen nimmst du dann, den ersten oder den zweiten?
Sehr gute Frage. Und idealerweise nimmst du den, der mehr Wissen hat und mehr vergleichen kann. Und genau da kann KI nämlich, der du das Wissen, der medizinische Wissen der Welt bringen kannst, kann nämlich unterstützen. Weil du sprichst mit jemandem, sagst, dem juckt das linke Ohrläppchen und der hat, weiß ich nicht, einen pochenden Kopfschmerz und der rechte Zehennagel ist abgefallen. Was kann das sein? Und wenn du keine Ahnung hast, du hast aber eine KI, die mit dem medizinischen Wissen der Welt gefüttert ist, dann muss die nicht gleich sagen, das ist das und das. Die kann sagen, interessant, hier sind nochmal 8 Fragen, die du stellen solltest. Oder du solltest den Blutdruck nehmen oder die Temperatur messen oder was auch immer. Und so kannst du neben der rein administrativen Unterstützung von der ganz einfachen Dokumentation durch zur Verfügung stellen von Wissen in einer Live-Situation zu besseren Ergebnissen kommen. Und das kann KI in der Medizin schon heute.
Was ich ja ganz spannend finde, ich habe einen Artikel gelesen, dass gerade in Cottbus, glaube ich, war es Krebsprävention, die erste Biopsie an dem Gehirn, autonom durch einen Roboter, ein riesen Bohai drum gemacht. Ich verlinke den Artikel mal in den Shownotes. Ja. Der Artikel war ein bisschen merkwürdig, weil am Ende ging es dann um Kohleabbau. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. aber Riesenbohai, sogar der Ministerpräsident Brandenburg war da. Und da habe ich so an dich gedacht und an das Buch, weil ich mich gefragt habe, ergeben sich da nicht total spannende rechtliche Spannungsfelder? Weil auch in deinem Buch spielt es ja eine Rolle, wer wäre denn grundsätzlich verantwortlich? Du hast ja verschiedene Ansatzpunkte. Du kannst sagen, das Krankenhaus, das diese Technologie einsetzt, der Arzt oder die Ärztin, die quasi die Aufsicht hat, während es eingesetzt wird, oder der Hersteller des Systems.
Klar.
Also glaubst du, da gibt es ganz neue rechtliche Spannungsfelder?
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Das kennen wir alle als Jurastudenten aus dem ersten Semester, so eine Kausalkette. Ja, ich glaube, glaube ich, in Berlin. Jemand fährt über eine rote Ampel und fährt jemanden an. So, dann kommt ein Krankenwagen und packt den ein. Der Krankenwagenfahrer vergisst dann, die Tür richtig zuzumachen, fährt der Krankenwagen um die Ecke, der Patient fährt aus dem Auto, rollt die Böschung runter.
Passiert in Berlin jeden Tag, ehrlich gesagt.
Passiert in Berlin jeden Tag. Rollt auf die Schienen vom S-Bahn-Gleis und da hat jemand vergessen, die Weiche richtig zu stellen. Dessen Mutter abends jemand anderen und so weiter. Also absurde Kausalkette, wer ist jetzt schuld? Da sind wir hier näher dran, aber es ist tatsächlich ungeklärt und es wird ein spannender Fall werden. Und wahrscheinlich wird es am Ende ein bisschen ähnlich gehen wie mit anderen Mitteln, die zur Unterstützung eingesetzt werden. Wir haben ja heute auch schon in den OPs, gibt es ja Geräte, die verschiedene Funktionen überwachen, die Herzfrequenz oder den Sauerstoffgehalt oder andere. Und da gibt es ja irgendwann auch dann die Notwendigkeit, ich verlasse mich einfach da drauf und ich kann den Arzt nicht verantwortlich machen, wenn jetzt der Sauerstoffmesser nicht richtig funktioniert hat. Und irgendwann wird KI auch, am Ende ist es ein Arbeitswerkzeug, vermutlich ähnlich bewertet und beurteilt sein, dass es dann geklärt wird. Aber momentan ist es heikle Frage.
Ja, finde ich sehr spannend. Deswegen, AI ist ja ein Riesenthema, also für den Rechtsmarkt ja auch. Du beschäftigst dich ja mit beiden Themen.
Ja.
Glaubst du, dass nicht die Grundkonstellation vielleicht sogar relativ vergleichbar ist? Also gut, in der Medizin geht es immer um Gesundheit, ums Leben.
Ja.
Deswegen ist es auch ein Risikoprodukt, AI im medizinischen Sektor. Mhm. Aber die Grundkonstellation ist doch eigentlich dieselbe wie bei Legal Tech oder rechtlicher AI.
Mhm.
Die Arbeit eines Menschen wird ersetzt durch KI. Würdest du das im Wesentlichen gleichsetzen oder würdest du doch unterscheiden?
Ich würde sagen, die sind sehr ähnlich. Und das liegt ein bisschen daran, dass beide Fächer sehr systematisch abarbeiten. Das heißt, wir haben ja eine juristische Situation und subsumieren oder gehen anders da heran, um rauszufinden, was jetzt das Ergebnis ist, je nachdem, was die Fragestellung ist. Und in der Medizin ist es ja ähnlich. Du hast in der Regel jemanden, der ein Problem hat. Das kann lebensgefährlich sein bis zu, keine Ahnung, habe ich eine Grippe oder einen bakteriellen Infekt. Und KI kann durch schematische Ausschluss oder Einschluss rausfinden, was jetzt los ist. Deshalb glaube ich, die sind irre vergleichbar. Und in beiden Bereichen haben wir die Möglichkeit, eine Effizienzsteigerung, zum Beispiel durch, erstell mir jetzt einen Arbeitsvertrag, hier sind die Kriterien im Juristischen, oder erstelle mir eine Dokumentation, hier sind die Informationen, die wir gesammelt haben im Laufe des Krankenhausaufenthalts, das wäre jetzt Effizienz. Und Qualität natürlich auch, dass du, je nachdem, ob du jetzt in einem Case Law bist oder ob du mehr an einer Gesetzesrechtslage lang manövrierst, kannst du ja auch sagen, lies alle aktuellen Gesetze durch und dann passe das so oder so an und dann erhöhst du die Qualität. Ich glaube, beide sind sehr gleich und ich glaube, beide werden uns einen irren Nutzen bringen. Aber das Letzte, was du gesagt hast, werden sie uns ersetzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden noch lange, und ich glaube, das ist auch richtig so, das als Arbeitsmittel sehen, aber dann die Juristen und die Mediziner die letzte Entscheidung treffen. Denn die Verantwortung können, sollen und dürfen wir ganz sicher der KI noch nicht in die Hände legen.
Definitiv, da kommen wir auch gleich, glaube ich, noch dezidiert dazu. Wenn du sagst, Medical AI einerseits und Legal Tech oder KI im Rechtsbereich doch vergleichbar, wie siehst du das mit Blick auf die Blackbox-Problematik?
Mhm.
Wirst du da Unterschiede sehen? Also Blackbox-Problematik ist ja das so hochkomplexe Systeme und Informationsverarbeitung stattfinden, dass die für uns gar nicht mehr nachvollziehbar sind und das Ergebnis letztlich auch nicht. Also würdest du da einen Unterschied machen?
Ja, in gewisser Weise schon, in gewisser Weise nicht. Du hast recht. Also der wesentliche Unterschied ist, dass es bei der Medizin um Gesundheit und im Extremfall dann um Menschenleben geht und bei uns geht es ja mehr um Freiheit oder Geld. Das heißt, wir haben schon mal vielleicht in dem einen Bereich eine Notwendigkeit, die Risiken genauer zu bewerten als im anderen. Ja? Wobei das wahrscheinlich beides ähnlich gemacht wird. Ich glaube, was aber ganz wichtig ist, dass wir auf der einen Seite den Fortschritt unterstützen und durch viel Einsatz dafür sorgen, dass wir es besser verstehen. Und auf der anderen Seite auch genau genug hinschauen, wen wir eigentlich was machen lassen. Also in der Medizin ist es so, dass ein Großteil der medizinischen Technologieunternehmen sogenannte General Purpose AI nutzen. Das ist KI, die im Internet trainiert wurde. OpenAI zum Beispiel. OpenAI hat das Internet durchgelesen und hat sich daraus dann sein Wissen herangeschafft. So, nun ist aber das Internet auch, sind auch Patientenforen. Und jeder, der mal, weiß ich nicht, einen Trümmerkopfschmerz hat und dann gegoogelt hat, wusste, ich sterbe morgen, ich habe Krebs und Gehirntumor.
Es ist alles. Es ist immer Krebs.
Es ist immer Krebs und ich sterbe immer morgen. Und ich kenne jemanden, der Nachbar, der hatte es aus, war ganz schlimm. Und das Schlimme daran ist, dass damit dann auch die KI trainiert ist. Und was passiert, wenn ich ihr eine Frage stelle, greift sie auf ihr Wissen zurück und dann fängt sie an, zu halluzinieren. Das heißt, sie fängt an, Quatsch zu erzählen. Und das kann jeder von uns, jeder von euch, der, weiß ich nicht, weiß, dass ihr mal irgendwo in den Medien erschienen seid, fragt mal ChatGPT nach eurem erfolgreichsten, weiß ich nicht, Aufsatz oder nach dem spektakulärsten Gerichtsverfahren, das ihr vertreten habt oder nach der Podcast-Folge mit den meisten Hörerinnen und wie viele das waren. Da kommt wirklich so viel Quatsch bei raus, dass wir schauen müssen, welche KI wir für welchen Zweck einsetzen und wie wir die mit Guardrails auch in ihrem Korridor behalten.
Ja, wobei manchmal funktioniert es ganz gut. Also ich habe ChatGPT mal gefragt, wer ist Stephanie Beirich? Und ChatGPT hat mir gesagt, naja, super erfolgreiche Anwältin und die Stimme der deutschen Anwaltschaft. Also natürlich ist das obviously richtig.
Das stimmt in 60% der Fälle und die haben ja einen Volltreffer, hast du vollkommen recht.
Ja, ich finde auch. Übrigens, weil du gerade sagst, halluzinieren, Das ist ja in Deutschland noch ein ganz anderes Thema als im Ausland. Mhm. Ich habe gerade auch einen Artikel gelesen in Australien. Hast du das geteilt, Lars? Wer hat das geteilt? Da durfte jemand keine Kanzlei mehr führen, weil er einen Schriftsatz ans Gericht geschickt hat, in dem ein halluziniertes Urteil veröffentlicht wurde. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer es geteilt hat. Ich habe es irgendwo auf LinkedIn gesehen. Nico war's. Das ist fast nur ein Platz daneben. das heißt, die Situation haben wir in Deutschland ja nicht. Aber die Rechtsfrage bleibt, wie ist das zu behandeln? Ich fand das jetzt ein bisschen überbordend. Also gleich Anwaltszulassung, Kanzlei.
Ja.
Kanzleidicht.
Das ist ein bisschen so wie bei den Doktorarbeiten, wo die Zitate manchmal fragwürdig in Natur waren, oder?
Ja, nur ich finde halt auch da, wenn im Rechtsbereich was halluziniert ist, ja, mei, dann läuft's halt scheiße, dann verlierst halt dein Verfahren, selber schuld, ist eine Haftungsfrage.
Ja, total.
Und ich finde, die ist halt ein bisschen weniger tragisch, als wenn es um ein Leben geht. Und ich glaube, in Berlin war da nicht auch schon ein Versuch an der Charité Nierentransplantation?
Ja, es gibt schon einige Versuche jetzt, Feldversuche. Wir sind in Deutschland noch sehr im Anfangsstadion. Also wir haben...
Na, wie überall, ne? Also bei jedem Thema.
Eigentlich. Ich würde sagen, unsere zaghafte Digitalisierung hat nicht gerade zum Fortschritt in den Bereichen beigetragen. Und wir holen aber schnell auf. Also ich bin zuversichtlich. Wir haben in den Randbezirken von Berlin jetzt auch schon mobiles Internet, teilweise. Und deshalb sollte das bald klappen.
Ja, je nachdem, in welcher Höhe du das Handy hältst.
Da hast du vollkommen recht. Also bei meiner Mutter, die wohnt in Klado. Wenn ich da in die zweite Etage gehe, dann kann ich mit Edge Google News checken.
Auf dem Balkon?
Auf dem Balkon ist besonders gut. Regen ist nicht der Freund des mobilen Internets in Klado.
Ja, so ist das. Weil du gerade sagst, ja, wir sind jetzt in Deutschland nicht immer an vorderster Front, wenn es um Innovationen geht. Ja, das ist wohl so. Da fällt mir natürlich zwangsläufig ein Datenschutzrecht. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja für uns im Rechtsbereich, ist es ja ein großes Thema, wenn du KI benutzt. Also du darfst ja ohne Anonymisierung nichts eigentlich in deine Systeme laden oder in deine ChatGPT oder was auch immer du nutzt. Das wird ja bei euch nicht viel anders sein, sondern vielleicht sogar noch viel schlimmer, weil die Daten, würde ich jetzt mal sagen, also Patientendaten, Gesundheitsdaten, finde ich persönlich jetzt noch so ein bisschen sensibler als ein Arbeitsvertrag, aber vielleicht seht ihr das anders. Ist für dich Datenschutzrecht dann manchmal eine Bremse bei Corti, wenn ihr Neues entwickeln wollt? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor.
Ja und nein. Also mittlerweile sind die Technologien so gut, dass bevor du sie in die KI schickst, sie anonymisiert werden. Das heißt, du kannst Namen oder unkritische, jetzt nicht für die medizinische Beurteilung relevante Faktoren rausnehmen. So gesehen, das geht schon sehr, sehr gut. Und das geht ja auch in den Bruchteilen des Bruchteils einer Sekunde.
Aber du musst es ja dann wieder im Krankenhaus dem Patienten zuordnen.
Das kannst du
ja auch. Anonym hilft dann.
Genau, das ist nicht so schwierig. Ja. Was schwieriger ist, dass das nicht viele machen. Und da kommen wir wieder genau auf den Bereich, wo ich so sage, medizinische KI mal als solche und dann auch Guardrails. Wir haben den Vorteil, Corti ist ein dänisches Unternehmen, somit auch im Bereich der DSGVO. Das heißt, wir sind damit groß geworden. Es ist aber in einigen Bereichen noch ein Graubereich. Und es gibt ein ganz interessantes Beispiel. Das war 2 Jahre, bevor ich bei Corti angefangen habe, also vor 6,5 Jahren, haben die bei den Notrufzentralen unsere Technologie eingesetzt. Und zwar, wenn du 112 wählst, nimmt ja jemand den Anruf entgegen. Und die müssen relativ schnell rausfinden, was los ist und arbeiten in der Regel an einem Entscheidungsbaum dann. Also die stellen eine Frage, wo nachdem welche Antwort du hast, stellst du dann die nächste Frage. Und du kannst dich relativ schnell in einem falschen Weg verlieren, weil du auf Worte hörst und du willst darauf hören und jemand sagt, ich habe Brustschmerzen und dann bist du sofort bei, hat der einen Herzinfarkt oder was anderes. Aber eigentlich hat er nur Brustschmerzen, weil er sich das Bein gebrochen hat und gegen den Tisch geknallt ist. Aber du bist dann schnell im Korridor.
Die Freundin hat sich getrennt.
Kann auch sein, dann hast du natürlich Herzschmerz, alles möglich. Aber es gibt einige Sachen, da kommt es zum Beispiel bei Schlaganfall oder auch bei Herzstillstand, kommt es auf Sekunden an, ob die Person weiterlebt oder nicht. Und das sind extreme Stresssituationen. Und Corti hat ein Modell entwickelt, das live reinhört, die nächstbeste Frage zur Verfügung stellt, aber auch einen großen Alarm auslöst, wenn Herzstillstand da ist. Jetzt würde jeder sagen, Herzstillstand kann man ja einfach diagnostizieren, jemand atmet nicht mehr und ist bewusstlos. Das Problem ist aber, dass das nicht die Leute sind, die anrufen, sondern du hast häufig irgendjemanden, der vorbeigeht und der sieht was und soll dann rausfinden, atmet der noch, ist der bei Bewusstsein, weißt du nicht so genau. Und diese Modelle haben sehr viel Leben gerettet, sehr schnell, weil die sind in der Hälfte von Dänemark zum Einsatz gekommen und in ganz Schweden damals schon. Und dann gab es Datenschützer, die gesagt haben, naja, das sollten wir aber mal schnell bremsen, hier sind wir in einem Graubereich. Und dann hat damals der Geschäftsführer von Copenhagen IMS hat gesagt, also wenn sie das abstellen, das können die jetzt statistisch schon belegen, dann werden Menschen ihr Leben verlieren. Und er lässt sich von dem gar nicht sagen, wenn ihm jemand was verbietet, dann die dänische Königin. Und solange die ihm nicht Bescheid sagt, lässt das weiterlaufen. Und das hat dann aber auch ein bisschen zum Umdenken geführt und dann hat man Sachen relativiert und hat gesagt, okay, hat jemand ein schutzbedürftiges Interesse, der darauf vertraut, dass er jetzt besser gesundheitlich behandelt wird, mehr an seinen Daten oder mehr an seiner Gesundheit? Ja. Aber in Deutschland, so gesehen, um diese Frage konkret zu beantworten, sind wir da noch sehr vorsichtig in einigen Bereichen, ja.
Ich muss so lachen. Es gibt in dem Buch so einen kleinen Nebensatz, und ich habe mich so angesprochen gefühlt. Und er lautet einfach nur, ja, DSGVO halt. Ich hab so gelacht. Ja. Ich kann da so ein bisschen nachempfinden, weil in meinem Bereich ist DSGVO manchmal halt auch so ein bisschen Bremse. Ne? Also gerade wenn du Öffentlichkeitsarbeit machst, soziale Medien, auch immer so ein bisschen schwierig. Wenn du hältst ja Vorträge sowohl zu KI im rechtlichen Bereich als auch zu Medical AI, wo würdest du sagen, siehst du in Zukunft die größten Chancen für den Rechtsmarkt, für die Medizin, weil wir sind ja noch nicht am Ende. Was siehst du so an Trends vielleicht auf uns zukommen?
Wir haben den großen Vorteil, dass die Medizin immer besser wird. Und als ich damals angefangen habe, Jura zu studieren, hat ein guter Freund von mir angefangen, Medizin zu studieren. Der hat gesagt, Florian, du wirst es nicht glauben, es ist irre. Das medizinische Wissen der Welt verdoppelt sich alle 2 Jahre. Da meine ich, alles, was wir bis dahin wussten, 2 Jahre später haben wir doppelt so viel. Vielleicht total krass. Wir sind mittlerweile unter 30 Tagen. Das heißt, das medizinische Wissen der Welt, das wir bisher hatten, ist in einem guten Monat verdoppelt, weil es so rasend schnell geht. Das heißt, ich sehe den, und deshalb werden wir besser behandelt, deshalb werden wir alle älter. So ist ja so. Grundsätzlich werden wir älter und bleiben auch länger gesund alt oder können besser behandelt werden. Wir haben aber kein Personal mehr, weil keiner will den Scheißjob mehr machen. Ja, wir haben, und das ist ja gut, also ich verstehe Leute, die sagen, 8 Stunden am Tag ist viel zu viel. Können wir als Juristen vielleicht mal drüber schmunzeln oder in einem KI-Unternehmen auch. Aber das ist ja ein nachvollziehbarer Wunsch. Wir wollen mehr Zeit mit unseren Familien und mit der Freizeit verbinden. Finde ich ja total unterstützenswert. Das werden wir aber nur schaffen, wenn wir effizienter und besser arbeiten. Und dafür ist KI ein absoluter Durchbruch. Und die medizinischen Berufe sind unfassbar hart. Du siehst viele Menschen leiden. Du siehst in einigen Bereichen extrem viele Menschen sterben. Und das musst du mit deiner Psyche erstmal verarbeiten. Und wenn du dann 30-Stunden-Schichten hast, ist das natürlich scheiße. Und wenn du da KI einsetzen kannst, die dir einen Großteil der Arbeit, die du machen musst, abnimmst, dann hast du, und das sehen wir in Krankenhäusern, die unsere Technologie einsetzen, hast du Mediziner und auch Schwestern, denen die Arbeit wieder mehr Spaß bringt. Weil die sagen, ich muss nicht mehr den ganzen Papierkram machen, sondern ich muss ihn statt 10 Minuten zu schreiben nur noch 1 Minute korrigieren. Das spart mir so viel Zeit. Ich habe wieder mehr Zeit für die Patienten. Und deshalb, glaube ich, wird es enorm helfen. In der Juristerei muss ich gestehen, das können andere besser beurteilen, weil ich da nur einige spezielle Bereiche kenne. Also es hilft, glaube ich, den Rechtssuchenden sehr, weil einfache Fragen, das sind ja Arbeitsrecht, Mietrecht, weiß ich nicht, im Urlaub war es Hotel, scheiße, die dir irgendwie so Sorge bereiten, da kannst du, glaube ich, ganz schnell und ganz viel Hilfe leisten. In komplexen Verfahren hilft sicherlich beim Recherchieren und beim Vergleichen von vergleichbaren Fällen.
Ja, dann nutzt man das ja als Anwalt auch. Also genau, ich zumindest hauptsächlich. Ja. Für gewisse kreative Dinge bringt's einfach nichts. Wo siehst du in Zukunft ein bisschen weiter vorausorakelst die größten Risiken auf uns zukommen? Weil das ist ja immer, es ist ja auch ein definitiv angstbesetztes Thema, KI. Für den Rechtsmarkt zum einen, aber für die Medizin vielleicht noch auf einem ganz anderen Level. Wo siehst du da die größten Risiken?
In der Faulheit der Menschen.
Ja, wir immer.
Innovation ist ja meistens durch Faulheit in irgendeiner Form motiviert. Ja, ich will nicht frieren, also haben wir die Jacke erfunden oder den Ofen oder das Dach, weil Regen irgendwie auch nicht so viel Freude bereitet. Und wenn ich feststelle, dass mir KI einen Teil meiner Aufgabe abnimmt, das fängt vielleicht damit an bei der Dokumentation und ich weiß, ich muss es noch kontrollieren, nochmal draufschauen. Und aber die letzten 10 Mal war es ja auch richtig, dann schaue ich nicht mehr so genau hin. Das heißt, wir werden die Notwendigkeit haben, die Verantwortung bei uns zu behalten, glaube ich. Ich glaube aber, je mehr das gut funktioniert, desto einfacher ist es auch, ein bisschen schlampig und schludrig zu sein. Und ich glaube, dass so in den nächsten 5 bis 10 Jahren das eine große Gefahr ist. Und wie komme ich da drauf? Am Ende, das habe ich bei Corti gelernt, noch mehr als in der Juristerei, haben massenhaft von Daten, die ich schwarz und weiß präzise auswerten kann, eine hohe Aussagekraft. Und wenn ich sehe, dass jetzt, sagen wir mal, Ärzte, die so eine automatische Dokumentation einsetzen und abhaken, irgendwann anfangen, Widersprüche in der Diagnostik, wenn ich an einem Scheideweg bin, nicht abzuzeichnen, wenn die sagen, gehst du dahin oder gehst du dahin? Und das einfach nur, ja, stimmt. Das ist so wie, wollen Sie Suppe oder Salat? Und du sagst, ja, gern. Weiß der Kellner jetzt auch nicht, was er dir geben soll. Das heißt, wir sehen schon, dass die große Unterstützung ein bisschen zur Faulheit verleitet. Ich glaube, das ist eine der Gefahren, die auf uns zukommt. Das ist zu gefährlich.
Ja, aber hast du dieses Problem nicht auch, wenn dir durch Menschen zugearbeitet wird? Du hast jemanden, der unter dir tätig ist. Das ist ja ganz egal, ob im medizinischen Bereich oder im Anwaltsbüro. Ja. Du hast ja immer Menschen, die dir zuarbeiten. Mhm. So, diese Person ist immer super zuverlässig, ist immer alles richtig. Du hast es 1000 Mal kontrolliert. Und irgendwann denkst du, ja komm, macht immer alles richtig.
Ja, absolut, sehr vergleichbar. Deshalb glaube ich auch, dass KI können wir tatsächlich in den nächsten Jahren als Assistenten sehen. Und als solche werden sie uns zuarbeiten. Als solche müssen wir sie aber auch im Auge behalten. Und das heißt ja gar nicht, dass du jetzt sagst, ich misstraue jemanden und du musst am Ende kontrollieren, wenn du die Verantwortung hast. Ganz egal, ob du Jurist oder ob du Mediziner bist oder ob du in einer KI-Firma arbeitest, müssen wir auch, bevor wir Sachen rausgeben. Und wenn wir sie rausgeben, sollten wir auch die Verantwortung dafür übernehmen.
Ja, was auch immer eine große Rolle spielt beim Thema KI, ist ja Transparenz.
Ja.
So, das ist für Anwälte eine ganz andere Herausforderung, als es vielleicht im medizinischen Sektor ist. Mhm. Ich kann mir vorstellen, ist da nicht das Transparenzbedürfnis und vielleicht auch die Pflicht zur Transparenz noch höher?
Ja, absolut. Und die ist riesig hoch und die ist auch vollkommen berechtigt. Weil wenn du ein Ergebnis hast, du hast vorhin von der Blackbox gesprochen, die sollten wir nicht einsetzen, sondern es muss alles nachvollziehbar sein. Ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt, wenn wir abrechnen, dann rechnen wir entweder nach einer Gebührenordnung oder nach einem Stundensatz ab. Ist ja so gängig. Und in der Medizin rechnen die nach Codes ab. Das heißt, weiß ich nicht, rechter Finger untersuchen ist Code, hast du nicht gesehen? Und der gibt 2,45 €.
Belehrung beim Zahnarzt 18,75 €.
Ja, großartig, oder? Und viele von uns sind ja einfach privat versichert. Da siehst du auch auf der Rechnung immer ganz genau die einzelnen Positionen. Und was KI schon macht, das macht ja auch bei Corti, ist anhand einer Dokumentation jetzt die relevanten Codes rauszusuchen, damit das Ganze abgerechnet werden kann. Und in diesen Bereichen haben wir eine gewisse Aufsichtspflicht und müssen wir auch nachschauen, können wir das nicht komplett überlassen. Und jetzt zurück zu Blackbox. Genau, ich hatte den Faden gerade verloren, da bestimmt jeder gedacht, was erzählt er denn da?
Nee, eigentlich überhaupt gar nicht. Ich war voll an Bord.
Okay, super. Also ich habe den Faden verloren. Genau, weil ich wollte erklären Transparenz. Und du kannst dann, wenn du die
Codes siehst... Stimmt, hab ich voll vergessen.
Siehst du? Wir waren bei der Transparenz.
Ich bin dir so hinterhergelaufen.
Ja,
Transparenz, stimmt.
Und ich dachte, okay, wie lange kann es noch weiterlaufen, dass es nicht auffällt? Und die Transparenz ist dann, wenn du die Abrechnung siehst, da möchte der Coder wissen, das ist häufig nicht der Mediziner, okay, woran kann ich das belegen? Das fällt in der Regel nicht auf, aber bei wirklich teuren Rechnungen, wenn du zum Beispiel eine Behandlung von einer Krebsdiagnostik im Krankenhaus hast, dann kann das leicht mehrere hunderttausend auch sein, wenn du noch Eingriff hast in MRT und der ist 5-mal operiert worden, hast du nicht gesehen. Und dann sagt die Krankenversicherung natürlich auch, weil die sind ja quasi auf der anderen Seite, haha, habt ihr das dann alles gemacht, was ihr hier abrechnet? Das wollen wir mal sehen, ja? Und dann gehst du ins Claims Management, so wie das Neudeutsch heißt, rein. Und da musst du halt das begründen. Und das kannst du natürlich sehr genau, indem du dann auf den Code mit so einem Mouseover jetzt ganz einfach gehst und der sucht dir in Blitzesgeschwindigkeit raus, wo die Behandlung gemacht wurde, wann die gemacht wurde, was der Arzt dazu geschrieben hat. Und so hast du eine Transparenz. Und das hast du dann auch bei dem, wenn du die bei der Unterstützung der Beurteilung eines Falles nimmst. Und die KI sagt jetzt, ich glaube, hier haben wir jetzt eine bakterielle Entzündung und keinen viralen Infekt. dann sagst du ja, warum? Und dann siehst du genau, anhand welcher Kriterien der es gemacht hat, und dann kannst du immer noch sagen, ich bin anderer Meinung. Ja, ich verstehe, warum du das so siehst. Oder du sagst, ach ja, klar, habe ich übersehen, macht vollkommen Sinn. Also die Transparenz in der Medizin ist elementar wichtig, und wer die nicht bringt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt in den frühen Phasen, wo wir ja noch in Minute eins sind, ist schlecht beraten.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte dich vorhin nach Risiken gefragt.
Ja.
Und ich habe natürlich mit meiner Fantasie ein ganz anderes Szenario.
Ja, habe ich schon gedacht, die böse KI übernimmt.
Ja, jetzt nicht ohne Grund steht da, Florian kann Skynet eigentlich. Ich habe dann aber doch recherchiert. Anlass war eine Episode von The Rookie. Ich liebe diese Serie.
Ja,
ja, großer Fan. Ich habe sie schon mehrmals gesehen. Und da gab es eine Episode, da ist es dem Antagonisten gelungen, mit einem bösartigen Code letztlich das ganze Krankenhaus zu übernehmen. Mhm. Also alles digital.
Ja.
Maschinen wurden runtergefahren. Es konnten keine Medikamente mehr gegeben werden. Untersuchen nicht mehr möglich, lebenserhaltende Maßnahmen,
ja.
Kompletter Shutdown, lag also in den Händen der Entführer. Und dann dachte ich, ja, das ist schon, komm, das ist ein bisschen Hollywood.
Ja.
Haha, ich habe da mal weiter recherchiert. Mhm. So, jetzt kommt, haltet euch fest. Auf der Seite eines Krankenversicherers habe ich einen recht ausführlichen Bericht gefunden. Und die haben festgestellt, seit 2017 haben sich die Anzahl der Attacken hat sich massiv erhöht. 30% aller Krankenhäuser waren schon Opfer eines Cyberangriffs. Und einen ganz großen Vorfall, ich verlinke das mal in den Shownotes, gab es in 2024 in Mittelfranken, Bezirkskliniken. Da haben die es geschafft, sich einzuloggen und haben alle Patientenakten verschlüsselt. Und das Krankenhaus kam nicht mehr ran.
Ja.
Also das ist jetzt noch nicht ganz wie bei The Rookie. Und das war in dem Fall auch nicht ganz so tragisch, weil es war Psychiatrie. Also es mussten keine Notfall-OPs verschoben werden, Intensivstation nicht geräumt, sondern es ist ja eine Fachrichtung, wo viel über Kommunikation stattfindet. Trotzdem war das ein Riesendrama und hat letztlich sogar dazu geführt, dass es ein paar neue Gesetzgebungsinitiativen gibt. Siehst du da Regelungsbedarf und für wie realistisch hältst du dieses The Rookie-Szenario?
Ja, es ist super realistisch. Wir haben, bevor wir in die Krankenhäuser reingegangen sind, in die breite Medizin ja wirklich in diesem Notfallbereich angefangen. Und das war einmal in Amerika. Unser erster Kunde war Seattle Fire Department. Gibt's ja auch eine Serie. Ich habe einen Standing Call mit dem Fire Chief jeden Monat, weil die einer unserer ersten Kunden waren, aber auch einer unserer Referenzkunden sind. Und deshalb haben wir auch sehr schnell, weil 911 hast du Medical, Fire oder Police. Und wir sind medizinisches Unternehmen, aber es war sehr schnell ersichtlich, dass auch Leute 911 Police anrufen, weil sie Angst vor jemanden haben. Das ist jetzt aber nur jemand, der vielleicht gerade eine psychische Auffälligkeit hat. Überhaupt niemand, der gefährlich ist. Und da solltest du einen Sozialarbeiter eher hinschicken oder vielleicht einen Psychologen oder Psychiater. Und die müssen ja nicht mit dem Patrolwagen. Deshalb haben wir die auch unterstützt. In dem Zusammenhang brauchen wir bestimmte Zertifizierung. Das heißt, wenn du als KI-Unternehmen in Amerika von Polizei eingesetzt wird oder Regierungsbehörden überhaupt, dann durchleuchten die dich. Und da konnte ich sehr viel Einblick nehmen, und es gibt so Seiten, die zeigen, wie viele Angriffe gibt es gerade auf Krankenhäuser, Polizeistationen und so weiter. Da dachte ich, na, es werden im Jahr, weiß ich nicht, ein paar hundert sein. Das sind am Tag ein paar tausend. Ja, also ist das Atemraum. Also brauchen wir Regelungsbedarf. Ich würde sagen, die Mittel stehen beiden zur Verfügung, den Angreifenden und den Verteidigern. Wir müssen einfach ein bisschen mehr realistisch sein, dass wir schneller unser technologisches Wissen in Deutschland auf einen höheren Punkt bringen und auch nicht vor lauter Behördlichkeit vergessen, uns selber zu schützen. Und wo wir das gerade fatal sehen, sind die Drohnen über Europa. Und also, dass es sie gibt, ist eine Sache, aber dass wir gar nicht wissen, was wir machen sollen. Und die Drohnen fliegen ja zumindest schon mal seit ein paar Jahren jetzt über der Ukraine, dass mal jemand darüber nachgedacht hat, dass die 50 Kilometer weiterfliegen können. Was machen wir dann? Haben wir nicht wirklich ganz zu Ende gedacht. Beziehungsweise, lassen wir das. Also so gesehen, ja, natürlich gibt es Regelungsbedarf, aber ich glaube, es gibt viel mehr Handlungsbedarf. Das heißt, wir müssen realistisch erkennen, dass es eine gefährliche Cyberwelt da draußen gibt, und wir überlegen, wie wir uns davor schützen können.
Ja, Glückwunsch übrigens zur Zertifizierung. Ich habe es gelesen, ihr habt wieder das und das und das. Nummer habe ich vergessen, irgendwas ISO bin ich raus.
Ja.
Habe ich aber gelesen, ja, herzlichen Glückwunsch. Und ich war ja insofern überrascht, als ich gedacht hätte, in Krankenhäusern sind wir nicht wirklich Gefahr ausgesetzt, weil entweder, ich meine, wir sind in Deutschland, alle Patienten an Papier. Ich hätte es für ausgeschlossen gehalten, dass du ein Krankenhaus lahmlegen kannst, wenn du Patientendaten verschlüsselst.
Ja.
Oder, dass doch zumindest die Krankenhäuser sehr viel mehr in die Sicherheitsinfrastruktur. Ja. Und da hat sich ja wohl gezeigt, da ist, wie du sagst, extremer Handlungsbedarf. Das fand ich zum Teil erschütternd. Aber Gesetzgeber ist ja dran. Es gibt einen Regierungsentwurf, glaube ich, der liegt jetzt schon eine Weile. Mal gucken, was ist die NSI-Umsetzung, Richtlinie, verlinke ich mal in den Shownotes. Der Counter blinkt schon wie verrückt. Ich habe aber eine Frage, die ich unbedingt, ich habe schon mal ein bisschen geguckt, die will ich unbedingt noch unterbringen. Und zwar möchte hier jemand wissen, kann KI auch auf die Stimme beziehungsweise Emotionen am Telefon insofern eingehen und die einschätzen? Ist das schon möglich?
Ja, das ist schon ganz lange möglich. Und da gibt es eine spannende Antwort. Als wir früher die Notrufanrufe verstanden haben in einer Live-Situation, haben wir am Anfang tatsächlich gehört, wie hoch ist das Stresslevel, das kann man sehr gut erkennen, wie aufgeregt sind die Leute, haben dann aber festgestellt, und da sind auch Daten wieder aussagekräftig, dass das ein verfälschtes Bild gibt. Und das Beispiel haben wir tatsächlich anhand eines Soldaten gehabt, der sich mit einer Axt fast das Bein abgehackt hat. Der war aber trainiert in Amerika auch und kam aus dem Einsatz im mittleren...
Habe ich Video gesehen.
Kam aus dem Einsatz im Mittleren Osten, hatte auch den Blutfluss soweit gestoppt, hatte aber wirklich eine krasse Situation, hat aber komplett ruhig mit einem ganz sachlichen Ton sein Problem geschildert und gesagt, er braucht jetzt einen Krankenwagen, und er hat auch gesagt, was für einen er braucht und was die mitbringen sollen. Null Stress, ganz geradlinig. Das andere Beispiel, ein Vater passt das erste Mal alleine auf seine Tochter auf und macht mit der einen Obstsalat, die schneidet sich in den Finger und der ist hysterisch bis unter die Hutkrempe und denkt, sein Kind stirbt, ja. Das heißt, die Emotion kannst du erkennen, aber was gesagt wird, ist deutlich aussagekräftiger, als wie es gesagt wird. Hätte ich auch nicht gedacht, aber...
Schreck. Also, daher, tolle Frage. Und noch eine Expertenfrage sehe ich gerade. Ich habe eben den Gesetzentwurf falsch bezeichnet. Und da kam noch die Frage hinterher, sollten nicht KI-Hersteller zur kritischen Infrastruktur gerechnet werden? Denn genau der Entwurf, der Regierungsentwurf, den ich eben angesprochen habe, der befasst sich ja mit neuen Vorschriften für die kritische Infrastruktur. Also findest du, KI-Hersteller sollten definitiv?
Ja, auf jeden Fall müssen die immer mit einbezogen werden, weil wir machen gerade ziemlich großen Quatsch. Wenn eine neue Technologie gut funktioniert, dann sind alle total begeistert. Und ich nutze GPT auch, und das gehört zu OpenAI, und die Daten werden in Amerika auf amerikanischen Servern verwendet. Ich habe durch das Anklicken der AGBs akzeptiert, dass meine Daten auch verwendet werden können, um die Modelle zu trainieren. Und das ist verhältnismäßig fragwürdig. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, die werden auch immer mehr in der Presse dann hoffentlich mal thematisiert, wie Sovereign Cloud. Das heißt, ich kann Daten, KI und Modelle clustern. Ich kann dafür sorgen, dass die Daten im Land bleiben. Oder wenn sie kritisch sind, kann ich dafür sorgen, dass sie nicht zum Training der Modelle verwendet werden. Und da sind einige Leute noch sehr, sehr blauäugig und stürmen gleich voran und lassen sich auch ein bisschen tatsächlich von Herstellern, müssen wir uns an die eigene Nase fassen, begeistern. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, gerade im Bereich, im ernsthaften Bereich der Juristerei und auch der Medizin natürlich dafür zu sorgen, dass die genau angeschaut und genau untersucht werden. Und das ist ein bisschen, und das ist auch vielleicht ein Schlusswort, ein Wabonspiel, wo wir schauen müssen, wie notwendig ist der Datenschutz und wie wichtig ist der Fortschritt. Und das ist nicht einfach, deshalb bin ich froh, dass ich kein Politiker sein muss, das zu treffen. Aber ich kann alle Politikerinnen und Politiker nur ermutigen, seid mutig genug und passt trotzdem auf.
Hervorragendes Schlusswort. Das ist der Vollprofi, ne? Ich könnte mir fast einbilden, das Rot wird roter, je länger man überzieht. Wir könnten jetzt noch die Frage stellen, war KI der Killer? Wir machen jetzt einfach einen krassen Cliffhanger. Und ich würde sagen, wir machen das nochmal. Können wir das nochmal machen?
Unbedingt, Florian, auf jeden Fall.
Ich danke dir sehr, es war ein fantastisches Gespräch.
Oh, vielen Dank.
Und ich glaube, es gibt heute im Laufe des Abends noch ganz viele Fragen, weil da sind ein paar Experten im Publikum, habe ich anhand der Fragen gesehen.
Perfekt, ausgezeichnet.
Florian, ich freue mich. Danke dir sehr.
Bis danke für die Einladung, mal. Danke, dass ich bei dir sein durfte. War sehr schön.
Da weiß jemand schon, wie es hier läuft. Das ist wirklich mein komplett vollgeschmiertes Exemplar mit Tipps. Was hat Florian geschrieben, was Zirkus in Media weiß, das ist unfair eigentlich, ne? Wenn man jetzt zuerst die Hand hebt.